Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Mein Name ist Anna Kommens und heute geht es bei uns um das Thema Erbpacht. Vielleicht ist es euch auch in dem ein oder anderen Immobilienangebot schon mal begegnet und wir erklären euch heute, welche Vor- und Nachteile damit einhergehen. Alles dazu weiß unser Spezialist für Baufinanzierung in Lübeck, Ringo Helbig. Hallo und herzlich willkommen, Ringo.
Hi, hallo Anna.
Was genau ist denn Erbpacht und wie unterscheidet sie sich von einem herkömmlichen Immobilienkauf?
Normalerweise kaufst du ja ein Haus inklusive des Grundstücks, auf dem das Haus steht. Und beim Erbbaurecht, auch Erbpacht genannt, da kaufst du das Grundstück halt nicht, sondern du kaufst nur das Haus auf einem Grundstück, was verpachtet ist, und du zahlst jeden Monat wie als Mieter quasi an den Vermieter für deine Wohnung die Miete, zahlst du eine Pacht an den Eigentümer vom Grundstück. Also du hast quasi deine Finanzierungskosten, Nebenkosten und dann noch die Pacht an den Verpächter, an den Eigentümer des Grundstücks zu bezahlen.
Wer bietet denn so Erbpachtverträge an und für welche Immobilien ist das Modell interessant?
Es gibt sehr häufig öffentliche Erbbaurechtsausgeber. Das kann die Stadt sein oder auch die Kirche. Und es gibt auch private Erbbaurechtsausgeber. Das können Landwirte sein oder andere Personen mit viel Eigenland, die dann eben Grundstücke verpachten, weil sie sie eben nicht verkaufen wollen. Interessant würde ich sagen, kann das eher für hochpreisige Immobilien sein, weil das Grundstück eben nicht mitfinanziert und mitgekauft werden muss, werden dann diese Immobilien eben tatsächlich auch dann ein bisschen günstiger verkauft, natürlich.
Auch hier die Frage nach den Vor- und Nachteilen. Was bringt es eigentlich für die Käuferin? Klar, du hast gerade gesagt, einen günstigeren Preis, weil oft muss ich, nicht oft, sondern ich muss das Grundstück nicht mitkaufen. Aber was gibt es denn noch für Vor- und Nachteile?
Genau, der größte Vorteil ist eben der günstigere Kaufpreis. Und als zweiten Vorteil kann man vielleicht noch sehen, das kommt eben nicht häufig vor, aber wenn zum Beispiel Kosten anfallen auf Grundlage des Eigentumsverhältnisses, zum Beispiel gibt es den Fall, dass irgendwelche Rohre auf der Straße verlegt werden müssen, irgendwelche Leitungen, an denen sich die Anwohner beteiligen müssen. Und da dir dann das Grundstück nicht gehört, wirst du die Rechnung nicht bekommen, sondern die bekommt dann der Eigentümer vom Grundstück. Das könnte noch so ein Vorteil sein, dass man eben diese Kosten dann eben nicht mittragen muss.
Also so Folgekosten sozusagen dann.
Genau. Und ja, die Nachteile überwiegen dann vielleicht auch schon wieder mehr. Weil dir eben das Grundstück nicht gehört, ist man auch da so ein bisschen beschränkt natürlich. Dann ist alles geregelt, wird dieses ganze Verhältnis im Erbpachtvertrag. Und so ein Erbpachtvertrag ist auch befristet. Also der wird für eine bestimmte Zeit geschlossen und danach passiert dann was. Also entweder er wird verlängert oder er wird eben nicht verlängert. Also der Eigentümer des Grundstücks entscheidet dann, was er machen kann. Ein für mich sehr großer Nachteil ist, dass wenn der Erbpachtvertrag abläuft und der Eigentümer sagt, ich verlängere den Erbpachtvertrag nicht, sondern ich kaufe sogar dein Haus, dann hat er das Recht, das gesetzliche Recht, für nur 2/3 des Marktwertes dir dein Haus abzukaufen. Und du kannst eben sagen, oh, das finde ich blöd und ich möchte das nicht, aber er hat das Recht und er wird es dann auch tun. Ansonsten geht es halt ganz leer aus. Ein anderer Nachteil, dass auch der Eigentümer vom Grundstück entscheidet, wie hoch die Grundschuld im Grundbuch eingetragen werden darf. Also das ist wieder für die Finanzierung wichtig. Also wie viel vom Kaufpreis darf höchstens finanziert werden? Das entscheidet der Eigentümer. Bei öffentlichen und bei der Kirche, bei öffentlichen Erbpachtrechtsausgebern und der Kirche ist es oft so, dass so die sagen 95% vom Kaufpreis, die dürfen ruhig eingetragen werden. Auch die Modernisierungskosten werden dann anteilig mit angerechnet. Das funktioniert recht gut. Aber es gibt viele Privaterbbaurechtsausgeber, die sagen 60% oder 70% vom Kaufpreis. Mehr darf man nicht finanzieren. Also da sind dann auch schon einige Einschränkungen. Dann gibt es bestimmte Bankenregeln, die man einhalten muss. Also eine der wichtigsten ist, dass in der Regel 10 Jahre vor Ende des Erbpachtvertrages das Darlehen zurückgezahlt sein muss. Und bei manchen Banken sind sogar 20 Jahre, aber das sind so 2, 3, das sind eher die Ausnahme, aber 10 Jahre hört sich immer auch sehr viel an, wenn so ein Erbpachtvertrag 99 Jahre läuft, aber wenn er halt nur noch 30 Jahre läuft, dann hat man halt nur 20 Jahre Zeit, sein Haus zu bezahlen. Und das sind so die Sachen, die negativ sind. Ein letzter Nachteil, der vielleicht gar nicht greift, wenn du jetzt unmittelbar das Haus kaufst, sondern nach vielen Jahren, wenn du vielleicht die Immobilie wieder verkaufen möchtest, dann muss auch der neue Käufer natürlich sich an die ganzen Spielregeln halten. Also auch der muss sein Darlehen 10 Jahre vor Ablauf des Erbpachtvertrages zurückgezahlt haben. Das verkürzt sich natürlich alles dann so hinten raus. Da muss man natürlich ein bisschen drauf achten.
Also macht es wahrscheinlich Sinn, dass man wirklich so einen Erbpachtvertrag abschließt, der noch sehr lange läuft. Also 99 Jahre ist sowas, was man häufiger liest, ne? Das ist so oft der erste, wenn es so ins Rollen kommt, oder?
Naja, du schließt ihn ja nicht ab, sondern der ist ja schon, der hat Bestandteil des Kaufs, wenn du so willst. Also wahrscheinlich hat dein Vorbesitzer oder dessen Vorbesitzer irgendwann den Erbpachtvertrag geschlossen. Und wenn du jetzt die Immobilie kaufst und der Erbpachtvertrag noch 40 Jahre läuft, hat ja auch gar keiner großartig Interesse, den jetzt schon mal zu verändern, den mal jetzt schon mal anzupassen, weil in der Regel ist mit so einer Anpassung ja auch eine Erhöhung der monatlichen Pacht, geht damit meistens einher. Und deswegen hast du gar keinen großen Einfluss auf den Vertrag selber, weil der schon steht. Und im Kaufvertrag unterschreibst du eben, dass du den so akzeptierst. Und wenn du das nicht möchtest, kannst du natürlich Kontakt aufnehmen zum Erbbaurechtsgeber und versuchen, mit dem noch was zu verhandeln. Aber in der Regel passiert das nicht.
Okay, und das ist ja wahrscheinlich auch noch eine Sache, die man zumindest bedenken muss, weil du sagtest ja, manche Erbpachtgeber sagen dann, dass die Grundschuld nur bis zum gewissen Prozentsatz eingetragen werden darf, also das Darlehen nur bis zum gewissen, also nur ein bestimmter Teil finanziert werden darf sozusagen. Dann muss ich 10 Jahre vorher noch zurückzahlen. Und dann muss man ja auch sagen, der Erbpachtbetrag, also diese, ich sag mal, Miete für das Grundstück, die kommt ja auch zu meiner Rate noch dazu, ne? Also es ist vielleicht günstiger, aber ich habe ja trotzdem diese Miete fürs Grundstück.
Genau so ist es. Und das ist schon verlockend, wenn da jetzt steht, so eine jährliche Erbpacht von 200 Euro. Also das ist schon okay, ne? Also dann kann man schon sagen, für so ein großes Grundstück brauche ich jetzt im Jahr nur 200 Euro Miete bezahlen. Das ist natürlich total verlockend. Ja, also wenn man dann sagt, okay, und da mischte ich eh keiner ein, ich kann hier machen, was ich möchte. Klar, grobe Sachen muss man immer abstimmen, aber grundsätzlich, der Erbpachtvertrag läuft noch 60 Jahre. Die nächsten 60 Jahre muss ich mir keine Sorge um eine Erhöhung machen. Klar, das ist schon verlockend, das stimmt schon.
Was sollten denn Interessierte beim Erbpachtvertrag noch beachten?
Ja, auf jeden Fall, was wir gerade schon gesagt haben, die Laufzeit. Also wie viel habe ich denn noch? Auch den Erbpachtvertrag genau lesen, ob während der Laufzeit Erhöhungen geplant sind. Also es gibt es ja auch wie geplante Mieterhöhungen bei einer Wohnung. Vielleicht kann man auch prüfen, ob die Möglichkeit besteht, das Grundstück mitzukaufen. Also vielleicht dann doch gar nicht auf die Erbpacht einzugehen, sondern zu sagen, ja, dann kaufe ich das Grundstück halt mit. Wichtig ist eben noch, wenn der Eigentümer des Grundstücks doch eine private Person sein sollte, und keine Kirche oder die Stadt, in der das Grundstück ist, kann auch die Finanzierung schwieriger werden, weil viele Banken private Erbbaurechtsgeber gar nicht akzeptieren. Also da haben viele Banken schlechte Erfahrungen mitgemacht, weil der Eigentümer des Grundstücks auch eine Unterschrift leisten muss. Also der muss schriftlich bestätigen, wie viel Grundschulden eingetragen werden dürfen. Und vielen ist das egal. Also ich hatte mal tatsächlich den Fall, dass die Tochter der Erbbaurechtsausgeberin sich um diese ganzen Sachen kümmert, aber die Unterschrift war halt von der Mutter notwendig. Und die Mutter war eine 90-jährige Dame, die mittlerweile in Schweden lebt. Das ist immer auch nicht ganz so leicht, an solche Unterschriften dann zu kommen. Da muss man eben darauf achten, wer ist das überhaupt? Und ja, das, was wir schon gesagt haben, wie hoch ist die maximale Belastungsgrenze des Grundstücks? Also das, was wir gesagt haben, wie hoch darf die maximale Finanzierungssumme tatsächlich sein?
Wenn ich jetzt noch mal dann gucke, also ich habe mich da drauf eingelassen, das ist ein Grundstück, was oder der Erbpachtvertrag, der läuft noch lange genug für meine Idee. Aber dann möchte ich irgendwas an dem Haus verändern. Gibt es da noch Regelungen oder kann ich das einfach selber machen?
Fragen muss man in dem Falle tatsächlich immer. Also grundsätzlich gibt es kaum was, was dagegen spricht, dass man da Veränderungen vornimmt. Das wertet ja nicht nur das Haus, die Immobilie auf, sondern eben auch das gesamte Paket, das gesamte Grundstück. Wenn man da jetzt nicht irgendwelche Dinge macht, die dann eben zu einer Verschlechterung führen, sollte der Erbbaurechtsausgeber auch zustimmen. Aber grundsätzlich, ja, Fragen muss man hier natürlich, weil es eben nicht dein eigenes Grundstück ist.
Okay, also ich habe verstanden, das kann günstiger sein, weil ich eben das Grundstück nicht kaufe, sondern in der Regel eben pachte für einen recht günstigen Satz im Jahr. Ich habe vielleicht keine Nachfolgekosten, wenn zum Beispiel der Straßenbelag angepasst werden muss oder irgendwelche Rohre oder Anschlüsse verlegt werden müssen, dann trägt das der Grundstückseigentümer und das muss ich dann nicht bezahlen. Aber es gibt auch eine ganze Reihe von Nachteilen, nämlich zu gucken, wie lange läuft eigentlich der Erbpachtvertrag noch. Denn 10 Jahre vor dem Ende möchte die Bank gerne, dass ich das Darlehen zurückgeführt habe. Dann gibt es so eine Belastungsgrenze. Du sagtest, manche Banken noch 20 Jahre, ne? Und dann gibt es noch so eine Belastungsgrenze, die der Erbpachtgeber im Grundbuch festlegen kann. Die muss ich natürlich beachten. Und dann gibt es auch so ein Mitspracherecht sozusagen des Erbpachtgebers, wenn ich irgendwie Dinge verändern möchte, dann muss ich das mit dem besprechen. Und wenn es ausläuft, die Erbpacht, dann hat der Erbpachtgeber das Recht, meine Immobilie sozusagen dann für 2/3 des Marktwertes zu kaufen. Also das muss man sich gut überlegen. Aber du sagtest auch, bei hochpreisigen Immobilien kann das eben eine Alternative sein, weil ich das Grundstück nicht auch oben drauf habe.
Genau, ja, klasse zusammengefasst, würde ich sagen.
Manchmal kommt ja auch die Immobilie so zu einem, ne? Es ist ein Erbpachtgrundstück, was ich durch Zufall sehe, weil es auch genau da liegt, wo ich schon immer wohnen wollte. Dann sollte man sich das gut anschauen und auch in die Beratung gehen und gucken, welche Banken machen denn das, welche begleiten das, wie sollte ich am besten vorgehen. Das ist wahrscheinlich dann der richtige Weg, ne?
Also so würde ich es auch sagen. Also das kann man zusammenfassend sagen, einfach mutig sein, wirklich sich damit mal beschäftigen, auseinandersetzen und sagen, okay, ich kann das Risiko eingehen, dann sollte man das ruhig mal probieren.
Ganz, ganz herzlichen Dank für deine Einblicke, Ringo.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht, wie immer.
Jetzt haben wir die wichtigsten Fragen besprochen. Wenn noch welche übrig sind, dann schreibt uns sehr gerne an hausgefragt@drklein.de. Themenwünsche sind dort auch herzlich willkommen. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört. Bis dahin, alles Gute.